Zuhörer von Radio Neue Hoffnung. Wir begrüßen Sie herzlich zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Norbert Lied wird weitermachen in der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre. Und so hören Sie jetzt den 7. Teil mit dem Thema Der gestohlene Trost. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung.
Heute 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Unsere älteste Tochter hütete vor längerer Zeit einmal bei Freunden und Geschwistern von uns die Kinder. Und während sie abends die Kinder hütete, kamen verschiedene Anrufe in dieses Haus, in diese Wohnung. Und unsere Tochter nahm die Gespräche immer entgegen mit den Worten, ja, hier Rebecca Lied, bei Familie so und so. Die Kinder dieser Familie waren jedes Mal dabei und hörten, was dann da so gesprochen wurde. Doch einmal kam ein Anruf, bei dem sich der Anrufende nicht meldete. Rebecca fragte, wer denn da sei, wer denn dran sei am Telefon, aber es gab keine Antwort und nach längerer Zeit legte die Person den Hörer einfach auf. Darauf bekam ein Kind, ein Mädchen dieser Familie, die das eben mitverfolgt haben, sehr große Angst und es sagte, oh nein, Rebecca, wer war das denn? Das war doch nicht unser Vati, weil der hätte doch Heu gesagt. Der hätte sich doch gemeldet, denn der Vati gehört doch zu uns. Ich finde, in diesem Geschehen steckt eine tiefe geistliche Wahrheit aus Kindermund. Der Feind gibt sich nicht zu erkennen, aber er jagt Angst und Schrecken ein. Unsicherheit. Der himmlische Vater aber gibt sich immer zu erkennen in Jesus Christus. Mit ihm können wir kommunizieren, denn er ist ja unser Vater und wir gehören zu ihm. Als ich diese ersten beiden Verse gelesen habe, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und euch nicht erschrecken lasst. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Hier waren Leute, die haben sich verstellt als Apostel und eine Botschaft in die Gemeinde geschleust, sich aber nicht zu erkennen gegeben. Aber sie haben Angst eingejagt. Sie haben den Thessalonichern Angst eingejagt. Sie haben sie in Schrecken versetzt. So macht es der Feind immer, im Kleinen oder auch im Großen. Der gelesene Abschnitt aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ist eigentlich ein Trost oder sagen wir ein Beruhigungsappell des Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, an die Gemeinde zu Thessalonich. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes natürlich, der das Ganze inspiriert hat, ist dieser Brief, sagen wir mal, ein Festigungsbrief, eine Festigungsschrift an alle Gemeinden durch alle Zeitalter hindurch bis zur Entrückung der Gemeinde Jesu. Man kann diese Schrift aber auch als Appell des Apostels an all diejenigen verstehen, welche die lebendige Hoffnung der Kinder Gottes dämpfen möchten, vor der großen Trübsal entrückt zu werden. Leider gibt es das auch heute. Es ist eine Kampfschrift, wenn man es aufmerksam liest, es ist eine Kampfschrift des Apostels gegen diejenigen, welche die Kinder Gottes aus der vollumfänglichen Gnade unseres Herrn Jesus Christus reißen wollen. In diesen Tagen las ich im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse unter anderem 14 und 15. Da heißt es in einer Übersetzung, es klingt so wohltuend, es wird einem so warm ums Herz. Versuchen Sie einfach mal, das auf sich einwirken zu lassen. Habt keine Angst vor Menschen. Lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemandem zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Weicht vor niemandem zurück. Lasst euch nicht erschrecken, wenn man euch diese Hoffnung rauben will. Als die Brüder miteinander beteten, las ein Bruder aus der Losung für diesen Tag, und da heißt es unter anderem, wie der Herr Jesus uns den Vater kundgetan hat, den noch niemals jemand gesehen hat. Kein Mensch auf dieser Welt, auch Mose nicht, keiner hat jemals den Vater gesehen. Und dann kam Jesus und hat uns den Vater kundgemacht. Und am Kreuz von Golgatha hat er uns den Weg geöffnet und hat uns in seinem Werk Zugang verschafft, Hebräerbrief, bis in das Allerheiligste vor Gott, so dass wir genannt werden Kinder Gottes. Also da kriege ich eine Gänsehaut. Ich bekam diese Tage ein Bild, ein gemaltes Bild, ein künstlerisches Bild von unserem Bruder Laszlo. Laszlo, der Mann von Elisabeth Notch aus Ungarn, aus Budapest. Und der Mann ist ein Künstler. Der hat früher abstrakte Kunst gemalt, als er noch nicht gläubig war an den Herrn Jesus Christus. Dann hat er sich entschieden, er hat sich bekehrt. Er ist heute ein gewachsenes, gereiftes Kind Gottes geworden, der auch Geistesunterscheidung hat. Und er malt heute ganz andere Bilder. Und da hat er uns ein Bild geschickt im Missionswerk. Da sieht man das Kreuz, ja, woran der Herr Jesus hängt. Das Kreuz sieht man. Und dann geht von diesem Kreuz aus auf Golgatha geht ein Schatten ab. Den Schatten hat er auch gemalt, des Kreuzes. Und der wirft sich dann so auf den Tempel Gottes, da wo das Allerheiligste war, wo der Vorhang war. Und da sieht man, das hat er also fantastisch gemalt, auch mit herrlichen Bildern, wie dieser Vorhang zerrissen ist. Das ist fantastisch, ja. Sehen Sie, das hat Jesus Christus vollbracht. Das ist die ganze Fülle des Evangeliums. Und darum geht es auch bei allem. Wir sind bewahrt, wir sind vollkommen erlöst. Wir müssen nicht mehr durch den Zorn Gottes, durch das Gericht Gottes. Der Zorn Gottes beginnt bereits in der großen Trübsal. Das sagt Offenbarung Kapitel 6 sehr deutlich. Ich habe gebetet, dass es nicht zu trocken wird heute Morgen. Der Herr möge uns dazu Gnade schenken. Wir müssen zunächst, wenn wir dieses Thema behandeln wollen und es versuchen gründlich zu tun, dann müssen wir jetzt zuerst einmal den Unterschied aufzeigen zwischen dem Tag Jesu, dem Tag des Herrn und dem Tag Gottes. Wenn Sie die Bibel lesen, dann wird Ihnen das aufgefallen sein, dass es diese Unterschiede gibt, dass die Bibel mal spricht vom Tag Jesu oder Tag Jesu Christi oder Tag des Herrn Jesu Christi. Einerseits, zum anderen aber spricht die Bibel auch von dem Tag des Herrn, von dem Tag des Herrn, aber auch von dem Tag Gottes. Und es ist sehr wichtig, dass wir zum besseren Verständnis der Schrift und Auslegung des prophetischen Wortes den Unterschied kennen zwischen diesen drei Tagen, Tag Jesu, Tag des Herrn und Tag Gottes. Denn wenn Sie das mal verstanden haben, so für Ihr persönliches Bibelstudium, dann werden Sie einen Schlüssel haben für die Prophetie. Dann werden Sie unterscheiden können, was, wann, wo und wie gemeint ist. Ja? Vielleicht wissen das die meisten schon von Ihnen, aber eine Wiederholung ist vielleicht auch nicht schlecht. Und für die, die es nicht wissen, die dürfen es vielleicht heute Morgen lernen. In Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi und unserer Vereinigung mit ihm. Hier spricht der Apostel Paulus von dem Tag unseres Herrn Jesu Christi. Haben wir das verstanden? Und unsere Vereinigung mit ihm. Was ist das? Wann werden wir mit ihm vereinigt? Wann wird die Gemeinde mit dem Herrn Jesus vereinigt? Wunderbar, bei der Entrückung. Ja? Jetzt Vers 2. Heißt es im Griechischen übrigens, die Elberfelder, die besten deutschen Bibelübersetzungen übersetzen das so. Vers 2, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, euch auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da sei. Also, ab jetzt und im Folgenden geht es um den Tag des Herrn. In Vers 1 spricht der Apostel Paulus über den Tag Christi für die Gemeinde zur Vereinigung mit ihm, Entrückung. In Vers 2 spricht der Apostel deutlich über den Tag des Herrn und in allen folgenden Versen über die damit verbundenen Ereignisse des Tages des Herrn. Der Tag des Herrn betrifft die große Trübsal, das sieht man schon im Alten Testament, das ist das Gericht Gottes über die Erde mit der anschließenden Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit mit seiner Gemeinde zur Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Das ist der Tag des Herrn. Zum Tag des Herrn gehört die große Trübsal dazu. Es wird schon im Alten Testament gesagt, der Tag des Herrn mit Feuer und Rauchdampf, die Sonne wird sich verfinstern und so weiter und so fort. Dieses Lehrsystem, nenne ich das jetzt mal, und dieser Unterschied zieht sich durch die ganze Bibel. Und wenn man diesen Unterschied, ich sagte das, einmal verstanden hat und nachvollziehen kann, dann ist einem sehr geholfen im Lesen der Bibel überhaupt. In einem Kommentar habe ich nachgeschlagen, da heißt es, der alttestamentlichen Offenbarung zufolge ist der Tag des Herrn eine Zeit des Gerichts, die in der Wiederkunft Christi ihren Höhepunkt findet und von einer Zeit besonderen göttlichen Segens im tausendjährigen Königreich abgelöst wird. Also das alles insgesamt ist der Tag des Herrn. Haben wir das verstehen können? Geht vielleicht ein bisschen schnell, Sie wissen, mir läuft immer die Zeit weg. Im ersten Thessalonicher Brief spricht der Apostel Paulus hauptsächlich um den Tag Christi. Da geht es hauptsächlich um die Gemeinde und um die Entrückung der Gemeinde. Er spricht zwar auch über den Tag des Herrn im ersten Thessalonicher Brief, aber immer in Verbindung der Gemeinde, dass sie eben entrückt wird. Im zweiten Thessalonicher Brief spricht der Apostel Paulus hauptsächlich über den Tag des Herrn, der diese Welt angeht. Der Tag Christi nun wurde erst im Neuen Testament geoffenbart. Den gab es vorher nicht, weil vorher gab es ja keine Gemeinde. War ein Geheimnis, wie die Gemeinde ein Geheimnis ist. Und dieser Tag Jesu Christi gilt einzig und allein der Gemeinde Jesu, niemand anderem. Er ist daher, wenn Sie das lesen, diese vielen Stellen, die es gibt im Neuen Testament, er ist daher fast immer durchweg mit Segnungen und Verheißungen und Hoffnung der Herrlichkeit, die wir in Christus haben, verbunden. Hierbei geht es um die Heimholung der wiedergeborenen Christen in das Reich des Vaters, in das Vaterhaus, aber auch um das damit verbundene Preisgericht. Das ist der Tag Jesu Christi. Ich gebe drei Beispiele. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 7 und 8. Und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Da spricht der Gemeinde an und schon Hoffnung, schon Hoffnung. Ja, wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch festerhalten, der Herr Jesus wird euch festerhalten, auf dass ihr untadelig seid, ja, auf den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Schon Hoffnung, Herrlichkeit klingt an. Segen. Philippa Kapitel 1, Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, wieder Segen, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Haben wir es wieder. Ja? Also freut euch, der in euch den Glauben erweckt hat, das Glaubenswerk angefangen hat, die Erlösung begonnen hat, der wird es auch vollenden. Bis auf den Tag, da er kommt. Das heißt nun nicht, dass wir auf Gnade hin sündigen können. Ich denke, da verstehen wir uns gut. Das wäre ein anderes Thema. Ja? Kolosser Kapitel 3, Vers 3 bis 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, wann wird er sich offenbaren? Wenn er wiederkommt, am Tag Christi, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Sehen Sie? Immer und immer wieder. Ich habe jetzt noch mindestens, glaube ich, hier 9 oder 10 oder 11 Stellen, Bibelstellen. Die habe ich mir noch weiter notiert. Die können wir jetzt aber unmöglich alle lesen. Also das ist der Tag Christi für die Gemeinde, zur Entrückung, immer verbunden mit Segen. Jetzt der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn hingegen ist keine Neuoffenbarung, sondern der Tag des Herrn war schon lange und zu jeder Zeit, kann man sagen, im Alten Testament bekannt. Er wurde nicht erst im Neuen geoffenbart. Den gab es schon im Alten Testament. Es gibt, ich glaube, hunderte von Stellen im Alten Testament, wo die Bibel über den Tag des Herrn spricht. Und dieser betrifft das gerechte Gericht Gottes, das eine Welt des Unglaubens und der Auflehnung gegen ihn treffen wird. Es ist das öffentliche Eingreifen Gottes in das Geschehen dieser Welt. Sie lesen schon im Alten Testament, dass der Tag des Herrn meistens die Völker angeht, die sich gegen Gott und gegen seinen Gesalbten und gegen sein Volk Israel wenden, ja? Dass diese Völker gerichtet werden und dass es immer um Israel geht, dass der Messias kommt, um sein Reich jetzt schlussendlich aufzurichten. Das ist immer der Tag des Herrn. Dieser Tag ist der Tag der großen Trübsal und beginnt nach dem Tage Christi, nach der Entrückung. Er mündet dann in die sichtbare Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit mit seiner Gemeinde. Am Tag des Herrn kommt die Gemeinde mit Jesus ja zurück, ja? Judas 14 und 15, Zacharia 14. Er wird deshalb auch Wehen genannt. Der Tag des Herrn hat verschiedene Bezeichnungen, ein Tag des Dunkels, ein Tag der Nacht, ein Tag der Finsternis, ein Tag der Wehen, ja, der Tag des Herrn, wo die große Trübsal Wehen bedeutet, wie eine Frau, die am Gebären ist und schlussendlich wird das Kind geboren, dann ist Freude da, da kommt der Christus, der Messias, der Herr Jesus in Herrlichkeit und alles wird gut, ja. Im weiteren Verlauf betrifft der Tag des Herrn dann die Aufrichtung der Königsherrschaft Jesu auf dieser Erde, das tausendjährige Reich, wir haben das schon gesagt, und mündet in die schlussendliche Zerstörung des alten Himmels und der neuen Erde. Und dann beginnt etwas ganz Neues. Das ist alles der Tag des Herrn. Also einige Beispiele, ich habe da auch drei Beispiele aufgeschrieben. Jesaja Kapitel 2, Vers 12. Jesaja 2, 12. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über... Jetzt sehen Sie immer Tag des Herrn, immer Gericht. Ja, immer, beginnt immer mit Gericht. Nicht Tag Jesu Christi, haben wir gesagt, immer Herrlichkeit, Segen, Hoffnung, ja, Ermutigung, Trost. Tag des Herrn, Jesaja 2,12, der Tag des Herrn, Zebaoth wird kommen über alles Hofffertige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Und dann heißt es in Vers 19, da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird, die Erde zu schrecken. Woran denken Sie, wenn wir lesen in Jesaja Kapitel 2, Vers 19? Da wird man sich in die Höhlen der Felsen verstecken und in die Klüfte der Erde vor Schrecken des Herrn. Woran denken Sie? Wer weiß das? Offenbarung. Offenbarung Kapitel 6. Was steht da? Die Parallele. Offenbarung Kapitel 6, ja? Und die Großen und Mächtigen dieser Erde und alle Menschen verstecken sich in den Höhlen und Felsklüften und beten, o Berge, fallt über uns, wer mag uns bewahren vor dem Zorn des Lammes? Verstehen Sie? Damit wird auch deutlich, dass Offenbarung Kapitel 6, die sieben Siegel, die Öffnung der sieben Siegel schon voll zu dem Tag des Herrn gehört. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ach, die sieben Siegel, das hat sich schon erfüllt, da in der Pest vor was weiß ich, 500 oder 600 Jahren, das ist schon die Siegel. Nein, der Tag des Herrn wird in der Offenbarung, von Offenbarung Kapitel 5 bis 19 behandelt. Das ist alles der Tag des Herrn, der letzten großen Trübsal. Apostelgeschichte 2, Vers 19 und 20 ist ja ein alttestamentliches Bild aus Maleachi. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also diese Gerichte gehören dazu. Oder 2. Thessalonicher 1, 6 und 8. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Ja, ist der Tag des Herrn. Mit den Engeln seiner Macht. Da ist die Gemeinde vorher schon entrückt. Da kommt sie in seiner Offenbarung wieder. In flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchten. Für wen ist der Tag des Herrn? Für alle, die dem Evangelium nicht gehorchten. Es klingt schrecklich, ja? Für alle, die dem Evangelium nicht gehorchten, für jeden, der Nein gesagt hat zur offenbarten Liebe der Wahrheit Gottes, ist der Tag des Herrn. Dann haben wir drittens noch den Tag Gottes. Tag Jesu Christi haben wir behandelt, Entrückung, Tag des Herrn, das ist die große Trübsal mit der Wiederkunft Jesu und Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und Tag Gottes, was ist das? Der Tag Gottes ist nach all diesen angeführten Ereignissen der Tag, an dem Gott selbst endgültig triumphiert. Nachdem alles Böse endgültig hinweggetan ist und ausgelöscht ist und sogar der Tod in den Feuersee geworfen wird und absolut nicht mehr existiert, also am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn alles in den ewigen, neuen und bleibenden Zustand geführt wird, des neuen Himmels und der neuen Erde, wo dann Gott alles in allem ist, nach 1. Korinther 15, wo selbst der Sohn Gottes alles dem Vater wieder übertragen hat, das ist dann der Tag Gottes. Und der geht dann in die Ewigkeit über. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 12 und 13. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, indem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Haben wir das einigermaßen verstehen können? Es geht ein bisschen schnell, das ist immer der Nachteil, aber ich hoffe, dass wir es so einigermaßen nachvollziehen können. Es gibt dazu auch viele, viele, viele andere Bibelverse, auch noch zu dem Tag des Herrn. Nun, das mussten wir versuchen, jetzt mal ein bisschen so zu erklären, Tag Christi, Tag des Herrn, Tag Gottes, damit wir überhaupt den 2. Thessalonischer Brief verstehen. Damit wir einen Schlüssel haben, einen Zugang haben zu ihm. Der gestohlene Trost. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und nicht erschrecken lasst. Es geht in diesen ersten Sätzen, das haben wir versucht darzulegen, dem Apostel Paulus zweifellos um die Entrückung der Gemeinde Jesu, also um den Tag Christi. Denn durch sie kommt es zur sichtbaren Vereinigung der Braut mit dem Bräutigam. So wird dieser Vers auch in anderen Übersetzungen übersetzt. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi und unser Versammeltwerden mit ihm oder im Zusammenhang mit dem Wiederkommen unseres Herrn Jesu Christi und seinem Versprechen, dass wir für alle Zeiten bei ihm sein werden. Und eine Übersetzung sagt sogar, nun komme ich noch einmal zurück auf die Frage nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi und unserer Entrückung zu ihm. Ja? Also es wird ersichtlich, dass der Apostel Paulus hier von der Entrückung spricht, von unserer Vereinigung mit Jesus Christus. Und dadurch wird wiederum ersichtlich, dass der Apostel Paulus sich auf den ersten Thessalonischer Brief bezieht, den er irgendwann vorher den Thessalonichern schon geschrieben hat, wo er über die Entrückung im Einzelnen sprach und diese darlegte. Wenn er hier sagt, im 2. Thessalonischer Brief, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm oder unser Versammeltwerden mit ihm, dann denken wir doch automatisch, dann klingelt's doch, ja? Dann schlagen wir doch eine Brücke. Dann denken wir doch automatisch an 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17, Entrückung. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ja? Vereinigt mit ihm. Oder, haben wir noch eine andere Stelle, die das ausdrückt? Johannes 14, unser geliebter Herr selber. Der Herr Jesus hat gesagt, ja, auf dass ihr seid, wo ich bin. Halleluja, ja. Also ich freue mich wirklich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich die Städte zubereitet habe, komme ich wieder, um euch zu mir zu holen. Auf dass ihr seid, wo ich bin, vereinigt mit mir. Sehen Sie? Alle Stellen, die über die Entrückung sprechen, reden über diese Vereinigung. Der Trost in Bezug zur Entrückung, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, in Bezug zur Entrückung der Gemeinde zu ihrem Herrn hin, steht immer der Trost und das Nicht-Erschrecken an erster Stelle. Es wird diesbezüglich immer betont, dass die Gemeinde nicht betrübt sein muss, sondern durch die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus ja einen herrlichen Trost hat. Zum Beispiel Johannes 14, wo der Herr Jesus über seine Wiederkunft sprach und das erste Mal über die Entrückung überhaupt. Bitte erlauben Sie mir, ich hoffe, das wird Ihnen nicht langweilig, aber auch das, diesen einen Satz mal nach verschiedenen Übersetzungen zu lesen, wo der Jesus in Johannes 14, Vers 1 ja gleich einsteigt mit dem bemerkenswerten, ergreifenden und trostvollen Satz: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Übrigens, da habe ich mir so gedacht, vielleicht mal nebenbei gesagt, wie ganz anders ist der Herr doch als diese Welt, ja? Was sagt denn diese Welt? Die sagt, ach Mensch, komm, erschrick nicht, sei nicht traurig, das wird schon irgendwann mal wieder werden, ja? Oder die Zeit heilt alle Wunden, oder ach, da wächst Gras drüber, nun sei mal nicht so traurig, nicht wahr? Das ist der leere Trost dieser Welt, ja? Und was sagt der Herr Jesus? Tröstet ganz anders. Erschreckt nicht, glaubt. Glaubt an mich, glaubt an Gott, glaubt an Gott, glaubt an mich. Das ist der Trost. Wer das kann, ist getröstet. Oder andere Übersetzung jetzt. Seid ohne Sorge und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder unerschüttert sei euer Herz. Oder euer Herz sei ohne Bangen. Oder euer Herz werde nicht bestürzt. Dieses, wohlgemerkt, und das ist ja wichtig, mal im Zusammenhang zu sehen, dieses Geheimnis der Entrückung in Johannes 14, wo der Herr das erste Mal darüber spricht und sozusagen den Vorhang öffnete, wir haben das hier mal behandelt, dies sagte der Herr ja nach der bekannten Ölbergrede. Das müssen wir ja wissen. Im Obergemach, nachdem er das Passa und das Abendmahl eingesetzt hat, das Neue Testament, da sprach er zu seiner Gemeinde auf einmal, ja, zu den 12 Jüngern. Er setzt das Neue Testament ein. Und in diesem Bezug sprach er das. Das war nach der Ölbergrede, nach der Endzeitrede auf dem Ölberg, wo er über den Tag des Herrn gesprochen hat. Und über die schrecklichen Gerichte der letzten Zeit und die schrecklichen Zeichen der Endzeit. Und diesbezüglich sagt er, über die Schrecken, über nie dagewesene Schrecken, sagt er, es wird eine Trübsalzeit sein, wie sie nie gewesen ist, von Anfang der Welt bis dann, ja? Und nun in Bezug zu dieser Ölbergrede sagt er jetzt seinen Jüngern, die ja den Boden unter den Füßen verloren hatten, also die wussten nicht mehr, die Gedanken standen denen im Kopf, die wussten nicht mehr, ja, was ist denn jetzt überhaupt los, ja? Und da tröstet der Herr Jesus seine Jünger mit dem Neuen Testament und er sagt ihnen auf einmal, euer Herz erschrecke nicht. Die Bibel spricht an vielen Stellen über den Tag des Herrn, dass er wie ein Schrecken sein wird. Und er sagt seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Ich interpretiere das, sagen wir mal, jetzt so mit eigenen Worten, ja, dass Sie mir das bitte erlauben. Also da hat der Herr Jesus etwa so gesagt, ja, es kommt eine Gerichtszeit auf Erden, eine große Drangsal und dann werde ich in Herrlichkeit wiederkommen. Aber ihr seid nur getrost, euer Herz erschrecke nicht. Ich komme separat für euch und hole euch zu mir, auf dass ihr seid, wo ich bin. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Verstehen wir? In 1. Thessalonicher Kapitel 4 spricht der Apostel Paulus dann noch konkreter. Das ist sozusagen, jetzt sagen wir mal, die zweite prägnante Stelle über die Entrückung. Und da sagt der Apostel Paulus dasselbe. Er spricht über den Trost. Wie fängt er an? 1. Thessalonicher 4, 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht, was? Betrübt seid. Damit ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und am Schluss dieses Entrückungskapitels sagt er dann in Vers 18, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Also auch hier klingt dieser Trost an, welche die Gemeinde durch die Gnade und Kraft unseres Herrn Jesus Christus hat, ihre lebendige Hoffnung. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ist die Rede über das Geheimnis der Entrückung. Da wird es eigentlich richtig entlüftet, ja, das Geheimnis der Entrückung und der Auferstehung. Und dann schließt der Apostel in Vers 58 dieses Geheimnis der Entrückung und Auferstehung mit dem Satz, darum, also Vers 58, 1. Korinther 15, 58, darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich. Was waren die Thessalonicher? Erschüttert. Und Paulus sagt, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Andere Übersetzung sagt, lasst euch nicht ins Wanken bringen. Und hier sagt er dann im 2. Thessalonicher Brief, lasst euch durch niemanden verführen. So schließt Paulus dann in Kapitel 2 vom 1. Thessalonicher Brief, wo er über die Gemeinde gesprochen hat, auch. Zuerst spricht er über den Tag des Herrn, dann wieder über Gemeinde und er schließt und er sagt in Vers 17, tröstet eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Im ersten Thessalonicher Brief wird uns deutlich gemacht, dass der Trost der Gemeinde gerade darin besteht, dass die Entrückung uns vor dem Tag des Zornes Gottes, also dem Tage des Herrn, befreit. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1,10, dass ihr seinen Sohn vom Himmel erwartet zur Entrückung, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Und in Kapitel 5 geht es deutlich um den Tag des Herrn, Kapitel 5, Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann spricht er über diese Ereignisse des Tages des Herrn, aber dann wendet er sich wieder zur Gemeinde und sagt der Gemeinde in Vers 9, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, seinem Zorngericht am Tage des Herrn zu verfallen, sondern die Errettung durch unseres Herrn Jesus Christus zu erleben. Ja? Und er sagt auch in Vers 4, ihr aber Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Nein, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, sagt er, für diese Welt. Aber ihr von der Gemeinde sprechen, sagt er, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb ergreife. Also man kann sagen, dass jedes Mal, wo uns der Heilige Geist das Thema der Entrückung vor Augen stellt, wir in den ganzen Trost des Evangeliums hineingenommen sind, in die Hoffnung unserer Berufung. Die Thessalonicher waren in diesem Heilsthema gut unterrichtet, sehr gut. Umso erschrockener waren sie, als plötzlich Gerüchte auftraten, dass der Tag des Herrn, die große Trübsal, schon da sei. Jetzt können wir es auf einmal verstehen. Warum waren die erschrocken? Was für einen anderen Grund? Ja? Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und euch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Jetzt geschah bei den Thessalonichern, liebe Freunde, es geschah jetzt genau das Gegenteil von dem, worin der Apostel Paulus sie unterwiesen hatte. Sie erschraken, sie machten sich plötzlich Sorgen, sie gerieten in Angst, ins Wanken, sie waren erschüttert, sie waren bestürzt, sie waren betrübt. Genau das, wir haben das jetzt eben versucht zu behandeln, genau das, was die Bibel lehrt in Bezug zur Gemeinde, was sie eben nicht haben soll. Das hatten die jetzt. Ja? Warum? Weil sie das Wort der Gnade verlassen haben. Es gab Diebe des Trostes. Darum der gestohlene Trost. Bitte lassen Sie mich nochmal lesen, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern und euch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Deutlicher kann es doch nicht gesagt werden. Die Thessalonicher haben sich den Trost rauben lassen durch falsche Verkündiger, die geistlich auftraten. Die junge Gemeinde, was war nämlich im Zusammenhang? Die junge Gemeinde zu Thessalonich befand sich tatsächlich in einer tiefen Krise und Verfolgungszeit. Ihr Glaube wurde auf die Probe gestellt, wie vielleicht nie zuvor. Sie wurden aufs Ärgste bedrängt und sie mussten viel Not und Trübsal ertragen. Das kann man nachlesen im zweiten Thessalonischer Brief, Kapitel 1, da steht das. Viel Not und Verfolgung. Hinzu kam, dass in diese schwere Situation hinein, wo sie schon verfolgt wurden und so viel Not hatten, Männer auf einmal auftraten und lehrten, dass der Tag des Herrn schon da ist. Ihr werdet verfolgt, ihr werdet zu Tode gebracht und so weiter und so fort. Seht ihr, und da gab es vielleicht noch manch andere Betrübnis, der Tag des Herrn ist da. Also die große Trübsal habe begonnen, haben die gesagt. Da sie aber, die Thessalonicher, offensichtlich gelehrt waren, dass die Entrückung vor der großen Trübsal beziehungsweise vor dem Tag des Herrn stattfinden würde, kann man ihre Erschütterung verstehen, oder nicht? Jetzt kann man sie verstehen. Jetzt kann man sie verstehen. Versetzen wir uns mal in ihre Situation. Sie waren außer sich vor Schrecken und plötzlich auftretender Unsicherheit, weil sie sich dachten, ja, sollte der Tag des Herrn tatsächlich schon da sein? So wäre dann die Verheißung, dass zuvor der Sohn Gottes vom Himmel kommen würde, um sie vor dem zukünftigen Zorn zu erretten, ja hinfällig. Da haben sie gesagt, das haben wir doch bis jetzt immer gedacht und geglaubt. Das hat uns doch Paulus so gelehrt. Ja, wenn wir jetzt aber im Tag des Herrn sind, ja, das gibt's ja wohl nicht, dann ist ja alles über den Haufen geschmissen. Ja? Hätten sie vergeblich auf die Entrückung gewartet? Sie glaubten nicht, dass die Entrückung schon geschehen wäre. Das glaubten sie ganz sicher nicht. Dann wäre ja Paulus nicht mehr da gewesen, ja? Aber sie glaubten, dass der Tag des Herrn jetzt da ist und dass erst dann die Entrückung geschieht. Und darum waren sie so erschrocken. Sie haben sich gedacht, ja, sind wir jetzt doch unter den Zorn Gottes gekommen? Wir waren doch gelehrt worden, dass wir nicht durch den Zorn Gottes müssen. Wir waren doch gelehrt worden, dass sie den Tag des Herrn nicht wie ein Dieb in der Nacht ergreifen würde. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Sie waren doch gelehrt worden, dass dieser Tag des Gerichtes nur die angeht, die draußen sind und nicht die Gemeinde in Christus. Dass es um die geht, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 10 bis 12. Um die geht es doch. Nicht um die, die es angenommen haben. Verstehen wir das? Sie waren in Bezug zur bisherigen Lehre völlig aus der Bahn geworfen worden. Man hat ihnen die Hoffnung des 1. Thessalonicher Briefes geraubt. Man hat ihnen den 1. Thessalonicher Brief geklaut. Das war. Und darum schreibt der Apostel Paulus jetzt in Vers 15, 2. Thessalonicher 2, Vers 15, also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Was war denn die Überlieferung, die sie vorher gelehrt worden waren? Der 1. Thessalonicher Brief. Unser Brief, sagt er, von den Aposteln. Lasst euch nicht erschüttern von denen, die da andere Briefe schreiben, nicht wahr? Bedenken wir jetzt mal. Bedenken wir mal Folgendes. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der mit diesem Thema Schwierigkeiten hat. Hätte der Apostel Paulus gelehrt, dass die Entrückung auf den Tag des Herrn folgen würde, also dass sie zuerst durch den Tag des Herrn müssen und dass sie dann irgendwann im Tage des Herrn entrückt werden, dann hätten sie ja nicht erschrecken müssen. Verstehen Sie? Dann hätten sie sich ja keine Sorgen machen müssen. Dann wäre ja alles, wenn auch traurig, aber dann wäre ja alles in bester Ordnung. Warum haben die sich dann erschrocken, die Thessalonicher? Gab doch keinen Grund. Dann wäre es ja nur normal gewesen, dass jetzt die große Trübsal des Tages des Herrn kommt und damit die Entrückung vor der Türe steht. Dann hätten sie sich ja freuen können, dass es jetzt endlich soweit ist. Da sie aber meines Erachtens gelehrt waren, im 1. Thessalonicher Brief, dass die Entrückung vor dem Tag des Herrn geschieht, waren sie so entrüstet und unsicher und erschrocken. Darum. Das war der Grund. Paulus sagt ja deutlich, dass der Tag des Herrn, ich habe das schon erwähnt, aber vielleicht lesen wir es mal, nur die angeht, welche die Liebe zur Wahrheit in Jesus nicht angenommen haben, die nicht geglaubt haben und darum verloren gehen. Er spricht, wenn Sie eine Bibel haben, 2. Thessalonicher 2, sagen wir mal Vers 10 bis 12, ja? Da spricht er über die, die durch den Tag des Herrn müssen. Da spricht er über den Tag des Herrn, die große Trübsal. Und er sagt, mit jedem Betrug, also Satan kommt, der Antichrist kommt und so weiter. Und dann heißt es, und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott am Tag des Herrn eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben in der Gerechtigkeit. Und jetzt redet er wieder von der Gemeinde, Vers 13, lesen Sie mal mit, Vers 13. Wir aber, also nicht die anderen, ja? Wir aber und ihr, Gemeinde, wir aber müssen Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, jetzt geht es um die Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat, geht es wieder um Hoffnung, ja? Zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ja? Ihr glaubt ja die Wahrheit. Ihr habt ja die Wahrheit angenommen. Wozu ihr euch berufen habt durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest, haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief und so weiter und so fort. Das ist etwas Wunderbares. Es besteht also ein deutlicher Unterschied zwischen ihnen, die am Tag des Herrn gerichtet werden, weil sie die Wahrheit verwarfen, und denen, euch, die berufen sind zur Erlangung der Herrlichkeit Jesu Christi, weil sie zum Glauben an die Wahrheit gekommen waren und sie angenommen haben. Es war offensichtlich dem Feind ein Anliegen, der Gemeinde diese Hoffnung zu rauben, dieser jungen Gemeinde zu Thessalonich. Und so streut er den falschen Samen unter die Gemeinde in einer Zeit, in der sie ja sowieso schon tatsächlich sehr angefochten waren, um sie dadurch jetzt ganz vom Sockel des Glaubens zu stürzen, um sie zu Fall zu bringen und um sie zweifeln zu lassen. Das wollte der Feind. Das kam dem Apostel Paulus zu Ohren und daraufhin schrieb er diesen Brief, um ihnen Sicherheit zu vermitteln in einer Zeit der Unsicherheit. Lasst euch nicht so schnell in euren Sinn erschüttern und erschrecken, als ob der Tag des Herrn schon da wäre, sagte er. Er ist nämlich noch nicht da. Es war eine gefälschte Botschaft in die Gemeinde eingedrungen, die genau das Gegenteil lehrte von dem, was die Apostel gelehrt hatten. Es war ein falscher Geist am Werk im Gegensatz zu dem Heiligen Geist. Es war ein verfälschtes Wort vermittelt worden im Gegensatz zum Worte Gottes. Es wurde ein falscher Brief in die Gemeinde Jesu eingeschleust anstelle der Briefe der Apostel. Und das wahrscheinlich noch, das ist die Frechheit, das wahrscheinlich noch mit einer gefälschten Unterschrift. Es traten falsche Lehrer auf, die lehrten, dass der Tag des Herrn schon da sei, dass die Trübsal begonnen habe, also die Gemeinde durch die Trübsal muss. Und sie briefen sich dabei fälschlicherweise noch auf die Apostel. Ich lese den Vers 2 mal nach einer anderen Übersetzung, da heißt es: Lasst euch nicht so leicht durcheinander bringen oder gar erschrecken, wenn manche vielleicht sogar unter Berufung auf eine Geistesmitteilung oder durch Worte, die ich mündlich oder schriftlich gesagt haben soll, behaupten, der Tag des Herrn sei schon da. So macht es der Feind. Er gleicht seine Lüge der Wahrheit an, tritt auch geistlich auf. Als Engel des Lichts und seine Diener ja auch als Engel des Lichts, sagt uns die Bibel. Und er vermittelt doch eine Irrlehre. Er streut einen schädlichen Samen aus und viele fallen drauf rein. Der dem guten Samen zunächst sehr ähnlich ist, aber als Frucht beginnt der Zweifel. Ja, sollte doch. Ja, jetzt bin ich aber. Ja, vielleicht doch. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Wie denn nun? Weil diese Gefahr der Fälschung so groß war, warnt Paulus davor, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern lasst. Dann wiederholt er in Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Dann sagt er in Vers 15, also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unsere Briefe. Und am Schluss, das ist ganz interessant, weil eben gefälschte Briefe im Umlauf waren, weist Paulus nochmal hin auf seine Unterschrift. Müssen Sie mal lesen, Vers 17, 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 17, da sagt er, Und hier noch einen eigenhändigen Gruß von mir, Paulus. So sieht die Unterschrift in allen meinen Briefen aus. Oder diesen Gruß an euch schreibe ich, Paulus, eigenhändig darunter. So schließe ich alle meine Briefe, damit ihr erkennt, dass sie auch wirklich von mir sind. Das war nämlich die Not. Verfälschte Briefe. Die Verkündigung, dass die Gemeinde durch die große Trübsal muss, wir müssen zum Schluss kommen, raubt ihr den Gedanken daran, dass die Entrückung jederzeit möglich ist. Die Verkündigung an die Gemeinde Jesu, ihr müsst zuerst durch die große Trübsal, raubt die Naherwartung. Warum? Paulus hat ja gelehrt, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, wartet darauf. Im 1. Thessalonicher Brief 1,10 sagt er, da rühmt er die Thessalonicher, dass ihr erwartet vom Himmel her den Sohn Gottes. Die standen in dieser lebendigen Erwartung. Die Lehre, aber dass die Gemeinde durch die Trübsal muss, ist ein Feind der Naherwartung. Ist ein Feind dafür, dass die Entrückung der Gemeinde Jesu jederzeit und jeden Tag möglich ist. Und das ist die Schliche des Teufels. Denn wenn Jesus noch nicht kommt, noch nicht kommen kann, weil die Gemeinde ja erst noch durch die Trübsal muss, dann können wir ja noch warten. Wir haben ja Zeit. Oder? Dann können wir ja noch warten. Ja, wenn wir erst durch die Trübsal müssen, ja gut, da kommt der Herr. Och, dann nehmen wir erstmal noch, so wie wir wollen oder so. Ne? Und dann, ja gut, wenn wir dann sehen, jetzt kommt der Antichrist, jetzt macht er einen Bund mit Israel. Oh, da müssen wir aufpassen, dann fängt es an. Ist das biblisch? Irrtümlicherweise, ich meine, man liest ja auch Bücher, die diese Lehre auch vertreten. Und ich meine, ich kann auch nur nach meiner Erkenntnis reden und ich möchte mich beugen. Und glauben Sie mir, dass ich in den letzten Wochen, ich habe mich also fast Monate mit diesem Kapitel 2 beschäftigt und ich habe gefleht und gebetet und also ich sage es Ihnen fast mit Tränen, oh Herr, bewahre mich, dass ich nicht in einem Irrtum verfalle, dass ich nicht was verkündige, was nicht stimmt. Ich habe auch nicht die, ich sage jetzt mal menschlich gesehen, die allerletzte Gewissheit, wer bin ich? Wer bin ich? Aber ich habe festgestellt, man verlehrt, man liest dann auch andere Auslegungen und so weiter und so fort, aber ich stelle fest, dass irrtümlicherweise solche Leute, die erst noch die große Trübsal abwarten, also immer noch auf bestimmte Erfüllungen der Endzeitzeichen warten, bevor die Entrückung stattfinden kann, das ist aber nicht so. Das ist nicht so, für die Entrückung nicht. Die Entrückung kann zu jeder Zeit stattfinden. Die Zeichen der Endzeit im ganzen Neuen Testament beziehen sich immer auf die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Matthäus 24, Lukas 21, Markus Kapitel 13, Lukas Kapitel 12. Da geht es immer um Israel. In Matthäus 24 glaube ich persönlich, da finden Sie Gemeinde überhaupt nicht. Ist von Gemeinde gar nicht die Rede. Da spricht der Herr zu gläubigen Juden als gläubigen Überrest. Und die Zeichen, die vorausgehen, dann werdet ihr sehen, den Menschensohn kommen in großer Macht und Herrlichkeit. Darum geht es, nicht um die Entrückung. Und darum warten solche, die natürlich immer damit rechnen, dass die Gemeinde durch die Trübsal muss, die sagen dann, ja, da muss erst das, was der Jesus da in Matthäus 24, das und das und das und der Groll der Verwüstung und das muss alles erst kommen. Und dann kommt der Herr zur Entrückung. Das ist nicht der Fall. Diese Leute haben auch selten einen Blick für die vollumfängliche Gnade, die uns durch die Erlösung am Kreuz von Golgatha geschenkt worden ist. Die leben meistens ein bisschen mit dem Hauch des Alten Testamentes. Das sieht man, wenn man diese Bücher liest. Gericht und so weiter und so fort. Natürlich kann die Christenheit durch Trübsal, Verfolgung und Katastrophen gehen. Das steht ja außer Zweifel. Natürlich weiß ich nicht, wissen wir nicht, was noch auf uns zukommt alles, ja? Und auf uns zukommen kann. Auch Kriege, Elend, Hunger, Krankheit, Not, das ist immer so gewesen, das wird immer so sein. Und das ist ja derzeit auch so. Der größte Teil der Gemeinde Jesu wird ja verfolgt und hat ja Trübsal. Ja, es mussten auch durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg, mussten auch Christen, oder nicht? Oder waren die bewahrt? Mussten auch dadurch gehen. Aber das ist alles nicht der Tag des Herrn. Nach meiner Erkenntnis Führt der Herr seine Gemeinde durch die Zeichen des Gerichtes der großen Trübsal des Tages des Herrn nicht? Das ist etwas ganz anderes. Das ist eine Zeit, wie sie nie da war. Da kommt kein Weltkrieg mit. Kein Elend, keine Katastrophe vorher. Was dann passiert in der großen Trübsal und was die große Trübsal bedeutet, das ist Gericht Gottes über eine Welt des Unglaubens. Müsste die Gemeinde aber erst das Offenbarwerden des Antichristen erwarten und durch die Drangsal gehen, dann könnte sie den Zeitpunkt der Entrückung ja ziemlich präzise berechnen. Dann könnte sie sich ja gewiss sein, dass ihr Herr jetzt noch nicht kommt, aber wenn dann die bestimmten Zeichen, der Bund des Antichristen mit Israel und der Groll der Verwüstung oder all diese Dinge, dann könnte sie ja sagen, ja gut, jetzt geht es noch so und so lange, jetzt geht es vielleicht noch 42 Monate oder 1260 Tage, ja? 3,5 Jahre ungefähr. Also, wir schließen hier. Im weiteren Verlauf vom 2. Thessalonicher Brief werden dann die Ereignisse, die zum Tag des Herrn gehören und seine Wiederkunft in Herrlichkeit einleiten, vorausgesagt. Es geht dann weiter. Ja, was ist denn der Abfall? Was ist der Abfall, der große Abfall? Was ist der Tempel des Herrn? Wenn die Gemeinde vorher entrückt ist, was ist dann der Tempel? Die Gemeinde? Herr Jesus bezeichnet sie auch als Tempel und so weiter. Was ist der Tempel? Wollen wir dann alles irgendwann mal versuchen zu klären mit der Hilfe des Herrn? Ich schließe noch einmal mit der Ermutigung aus 1. Petrus 3, 14 und 15. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Diese Hoffnung möge ihnen niemand rauben. Der Herr bewahre mich und uns alle vor Irrtum. Wir wollen ihn fürchten und ehren. Wir wollen ihn lieben und immer damit rechnen, dass wir durch Trübsal müssen, durch persönliche Trübsal. Aber ich glaube nicht durch die große Trübsal des Tages des Herrn. Der Herr weiß es. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Amen.
In der Predigtreihe über biblische Entrückungslehre hörten Sie heute von Norbert Lied den 7. Teil mit dem Thema Der gestohlene Trost. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!